Favorit Buch.
Eine Künstlerkolonie in den USA, in der alle eins versuchen, Literatur zu schreiben. Eine junge Deutsche begegnet dort einem Schriftsteller, der ihr auf den ersten Blick überhaupt nicht gefällt und dem sie doch, ohne zu zögern, aufs Zimmer folgt. Sie nennt ihn nur den Katalanen. Die Affäre bringt ihre Welt ins Wanken und wirft viele Fragen auf. Soll sie ihren Job an der Universität aufgeben und künftig als Schriftstellerin leben? Kann sie einfach so zu ihrem Mann zurückkehren und die Beziehung weiterführen? Nach Das Vorkommnis und Das Liebespaar des Jahrhunderts ist jetzt der dritte Teil von Julia Schochs Trilogie Biografie einer Frau erschienen. Wild nach einem wilden Traum. Jetzt ist Julia Schoch zu Gast bei den Literaturagenten.
Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Julia Schoch.
Hallo, guten Abend.
Wild nach einem wilden Traum ist ein Roman über die Leidenschaft geworden. Sowohl die Leidenschaft in Liebesdingen, aber auch vor allem die Leidenschaft des Schreibens. Zwei Leidenschaften, die sich gegenseitig schaden. Kann man das so zusammenfassen, den Kern von Wild nach einem wilden Traum?
Dass die Liebe und das Schreiben schadet.
Dass die sich behindern, dass es schwer ist, in einer engen Beziehung zu sein und gleichzeitig in einer Beziehung mit dem Schreiben zu sein. Genau.
Naja, eigentlich wird ja beschrieben, dass die Liebe das ganz schön befeuert. Also in dieser Künstlerkolonie löst ja dieser Katalane eigentlich was aus. Die Erzählerin selber weiß das gar nicht so genau, aber offenbar ist er sowas wie ein Katalysator oder der entzündet etwas. Und zwar nicht nur er, sondern auch die Landschaft drumherum. Sie geht ja eigentlich ganz weit weg von zu Hause, wo man denkt, ach, da passiert jetzt was Neues. Und sie geht aber im Schreiben eigentlich genau die andere Richtung. Sie geht nämlich ganz weit zurück in die Kindheit auch. Also insofern würde ich das nicht sagen. Nein, also die befeuern sich eigentlich gegenseitig. Und das ist fast wie ein Knäuel, was man gar nicht so richtig auseinanderfetzen kann.
Ich glaube, worauf ich anspielte, war dann eher die Beziehung mit dem Ehemann, die ja auch eine Rolle spielt, der immer ein bisschen das Gefühl hat, meine Frau ist gar nicht richtig anwesend, wenn sie schreibt und sie ist gar nicht richtig als Partnerin da. Mhm.
Ja, das ist noch ein weiterer Strang sozusagen, diese Jetzt-Ebene, aus der geschrieben wird. Und das ist, glaube ich, ja, das ist ein Fluch, oder ich beschreibe es als ein Fluch aller Schriftsteller, dass sie also eine zeitversetzte Empathie haben. Also man muss eigentlich die Leute, die man liebt, wegjagen, um nicht nur Zeit, sondern auch die innerliche Gestimmtheit zu haben, um über sie zu schreiben. Und dass man auch, oder dass ich sehr häufig über etwas schreibe, was gerade nicht mehr da ist. Ja, das ist eigentlich ein Fluch, ne, beim Schreiben. Also man kann eigentlich nie über die Gegenwart schreiben. Das geht eigentlich gar nicht. Es muss immer irgendwie Zeit vergangen sein. Und dann ruft man das nochmal auf und dann kommt man nochmal in dieses intensive Leben, was eigentlich schon vorbei ist. Also Schreiben heißt zweimal Leben, das ist von Albert Camus und das stimmt schon. Also man wiederholt im Grunde Leben, wo man nicht ganz geistesgegenwärtig war sozusagen. Im Moment ist man nie geistesgegenwärtig, aber im Schreiben ist man es dann wieder.
Schreiben heißt zweimal Leben. Wir haben schon zwei Männer kennengelernt. Es gibt im Roman eine Szene, eine junge Frau kommt nach der Lesung auf die Erzählerin zu und sagt, es sind Männer, immer nur Männer, die Einfluss auf unser Leben haben. Und bei ihnen ist es genauso. So verändert man gar nicht. Stimmen Sie der jungen Frau zu?
Naja, das ist ja wie eine kleine Mini-Diskussion, die ich selber gegen mich selbst führe in dem Buch. Und ich rufe ja dann auch gleich noch eine andere Person auf, die eigentlich dagegen spricht. Also das ist eine ältere Professorin, der ich da so eine kleine Hommage geschrieben habe, die also sich auch im Alter noch verändert oder immer verwandelt oder die beweist, dass man nicht fertig ist irgendwie und dass man nicht eine Identität hat mit so und so vielen Jahren, sondern dass man immer für Überraschungen gut ist und selbst wenn man im hohen Alter ist, kann man sich anders erleben oder die anderen erleben einen anders.
In dieser Geschichte, die beginnt in dieser Künstlerkolonie in den USA, wir haben schon gehört, die Begegnung mit dem Katalan löst eben eine Erinnerung an eine Kindheitsbegegnung aus. Bei der Erzählerin nehme ich an die Begegnung mit einem einsamen russischen Soldaten im Wald. Hat es so eine Begegnung in ihrem Leben wirklich gegeben? Also haben auch Sie einen Soldaten getroffen im Wald, was ja schon, es hat ja fast was von so einem Märchen, diese Szene im Wald.
Ja, ich habe es geschrieben, also habe ich es auch erlebt. Ne? Also an was man sich erinnert, es hat ja irgendwie auch stattgefunden in gewisser Weise. Kleine Korrektur, also das ist kein russischer Soldat, das ist ein NVA-Soldat. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Soldat, weil es in dem Moment eigentlich fast egal ist, der da sozusagen unfreiwillig festgehalten wird, weil er den Wehrdienst da ableisten muss. Und ja, der sich sehr für Literatur interessiert. Und mir kam das auch selbst beim Schreiben fast wie eine archaische, märchenhafte Szenerie vor, also die es vielleicht heute auch so gar nicht mehr gibt oder bald wieder, wer weiß, Geschichte ist ja kreisförmig. Wie der da also sitzt mit einem Buch in der Jackentasche und diesem Drill dazu zu entfliehen versucht und dass die beiden sich auch, also sie ist ja noch ganz jung, 11, 12 Jahre, er ist vielleicht so um die 20, dass sie sich über Literatur unterhalten. Mhm. Und er ihr überhaupt da auch Ratschläge gibt in der Weise, die eben keine, also man könnte das sagen, das ist eine Berufsberatung auf höherem Niveau. Also er sagt ihr natürlich nicht, bewirb dich am Johannes Erbecher Institut. Er führt das sozusagen in ganz hohe Sphären. Also er sagt, wenn man schreiben will oder wenn man Künstler sein will, dann muss man eben wirklich wild sein. Und das ist natürlich ein ganz vager Ratschlag. Also da kann man jetzt gar nichts ableiten. Aber das macht klar, dass die beiden auf einer Wellenlänge irgendwie schwingen. Ne? Also die verstehen sich in einem bestimmten Punkt, obwohl sie sich sonst vielleicht, also sonst sind sie ja voller Gegensätze, aber in diesem Punkt treffen sie sich. Und das ist ja auch wie ein Geheimnis, was auch dieses Archaische nochmal eigentlich bestätigt. Also dass da zwei Menschen im Wald, Kinder, weiß ich nicht, ob die heute noch in den Wald gehen. Ich bin schon in den Wald gefahren als Kind mit dem Fahrrad oder zu Fuß bin ich reingelaufen. Das war ein normaler Spielort auch für mich. Also das kenne ich aus meiner eigenen Kindheit. Und da passierten durchaus solche Sachen. Also das Militär ist mir biografisch sehr vertraut, weil ich da eben wirklich aufgewachsen bin in so einer Garnisonstadt. Das heißt, dass da Soldaten rumliefen, dass da Uniformen dauernd präsent waren, dass da Fahrzeugkonvois durchgefahren sind, dass man Munition im Wald gefunden hat und so weiter und so fort. Also das waren Dinge, die gehören zu meiner Biografie. Und die habe ich da praktisch nochmal so wie in so ein Märchensetting eigentlich nochmal hinein verwandelt.
Ein Moment im Buch ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Die Erzählerin denkt darüber nach, dass es vielleicht eine Verbindung gibt zwischen ihr und ihrem Geliebten, dem Katalanen, und ihr als Ostdeutscher. Sie schreiben, in gewisser Weise waren unsere beiden Heimatländer geschluckt worden, einverleibt von einem Größeren, das ich als Sieger empfand, obwohl ich nie gewusst habe, auf welcher Seite ich in dieser Frage stehe. Einerseits bin ich froh, dass es sich so gefügt hat, andererseits war dafür der Preis, dass mein früheres Leben sich in Luft aufgelöst hat, es nur noch eine Einbildung ist. Das fand ich sehr prägnant, sehr stark. Was bedeutet das für eine Biografie, wenn der erste prägende Teil sich in Luft auflöst?
Also für mich als Schriftstellerin ist es eigentlich ganz gut, muss ich inzwischen sagen. Also alles, was verschwunden ist, kann natürlich die Erinnerung auf ihre Weise wiedergeben. Also ich bin sozusagen die Verwalterin meiner eigenen Vergangenheit, die fast nicht mehr kontrollierbar ist, also zumindest nicht, was den Ort betrifft. Und ja, das hat was für sich. Ich habe mich damit inzwischen arrangiert irgendwie. Und die Frage der Herkunft und auch das Verschwinden der Orte und auch der Systeme und der Codes, die zu dieser Vergangenheit gehören, das ist ja was mich schon immer beschäftigt hat, eigentlich auch in früheren Büchern. Und dieser Herkunftsvergleich, der spielt ja hier auch eine Rolle, also weil dieser Katalane schreibt ja relativ souverän und auch fraglos über seine Kindheit, über seine Vergangenheit und dem scheint das keine Probleme zu bereiten. Der ruft einfach diese Bilder auf, die auch jetzt durchaus noch existieren, also das Dorf seiner Kindheit, die Tradition seiner Kindheit, die Tiere, die Personen, die damals anwesend waren. Und der hat da gar keinen Bruch oder kein Problem damit. Der kann das einfach schreibend oder glaubt zumindest daran, dass er das schreibend wieder auferstehen lassen kann. Damit habe ich ja eher auch als Autorin, nicht nur die Erzählerin, ich als Autorin eher ein Problem. Oder zumindest ist das für mich eine interessante Fragestellung. Ist das überhaupt möglich? Also ist Rekonstruktion überhaupt möglich? Natürlich nicht, würde ich jetzt gleich mal beantworten. Also ich kann die Vergangenheit nicht rekonstruieren. Ich kann Versionen dieser Vergangenheit anbieten und die können wir miteinander abgleichen. Wir werden aber nie zu einer endgültigen oder triftigen Version kommen.
Alle drei Romane sind autofiktional. Das heißt, Julia Schoch, Sie schöpfen dafür aus Ihrem eigenen Leben. Dabei klingt in Wild nach einem wilden Traum immer wieder durch, dass sie die Selbstdarstellung, die zum Beispiel die sozialen Medien und das Internet ermöglichen, dass diese Selbstdarstellung doch gar nicht so ihre Sache ist. Ist das ein Widerspruch, über sich selbst zu schreiben, sich selbst darzustellen, wenn man es doch nicht richtig mag?
Naja, es ist vielleicht auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, dass es eben nicht mehr geht. Also dass dieses autobiografische Schreiben, so das arglose und fraglose autobiografische Schreiben funktioniert, glaube ich nicht mehr für mich. Mhm. Andere mögen es anders sehen. Und ich liefere sozusagen den Kommentar oder die Diskussion darüber, dass es nicht mehr geht, gleich mit so im Buch. Und das halte ich für eine Möglichkeit, sozusagen diesem Dilemma eigentlich auch zu entkommen. Also wenn ich das weiß, dass es eigentlich nicht möglich ist, was kann ich dann tun? Eigentlich müsste ich ja aufhören zu erzählen dann, weil jeder Schriftsteller natürlich aus sich auch schöpft. So. Mich interessiert gerade diese Bruchlinie auch zur Erinnerung. Wozu dient uns Erinnerung? Also jeder, der Tagebuch schreibt, der weiß das, dass es, wenn er das dann 10 Jahre später nochmal da reinliest, er sich völlig anders daran erinnert. Ja? Zum Glück schreibt man Tagebuch, weil das ein guter Beweis dafür, dass man sich vollkommen falsch erinnert eigentlich an die meisten Dinge. Ne?
Das ist ja jetzt, wie gesagt, der dritte Band Ihres Projektes. Wenn Sie die Zeit des Schreibens überblicken, wie hat sich von Band zu Band, wie hat sich in den 3 Bänden das Erzählen, Ihr Blick auf das Erzählen, wie hat sich vielleicht die Sprache des Erzählens verändert?
Das kann ich vielleicht erst so mit einem Abstand sagen, aber ich wollte ja, glaube ich, auch, dass diese Bücher auch so nah beieinander sind und auch aus einem Sound oder aus einem Ton gemacht sind und dass ich praktisch nicht nach dem Buch wieder in so ein Tal komme und mich dann wieder ganz neu zu einem neuen Stoff, zu einem neuen Buch verhalten muss. Dafür war das, glaube ich, auch da. Ich hatte Lust, dass ich praktisch wie auf so einer Gleitbahn, also von einem Buch unmittelbar nach dem einen Buch sofort wieder in das nächste Buch hinübergleiten kann und dass ich nicht die Dinge mir wieder völlig neu alle anordnen muss und eine völlig neue Erzählerstimme erfinden muss und so. Oder finden, es ist ja gar keine Erfindung, finden muss. Also dafür bin ich eigentlich ganz dankbar, auch wenn es natürlich wahnsinnig anstrengend war, weil es eben diese Pausen dazwischen jetzt gar nicht gab, zwischen diesen Büchern. Ne? Ich bin also nie so richtig ins Sinken wieder gekommen. Ich bin immer weiter von einem Buch ins andere so gerutscht oder habe mich selbst dahin transportiert. Und also das hatte was Gutes, es hat aber natürlich auch was... Ja, also meine Kardiologin ist, glaube ich, froh, dass es vorbei ist jetzt, das Projekt.
Grüße an die Kardiologin. Wenn Sie jetzt selber, Sie haben die Trilogie jetzt vollendet, würden Sie jetzt im Rückblick sagen, es gibt sowas wie die ideale Reihenfolge, in der die einzelnen Romane am besten gelesen werden sollten? Ist das tatsächlich die, in der sie erschienen sind?
Ja, na, es ist ja prinzipiell so angelegt, dass man es eben in jeglicher Reihenfolge lesen könnte. Und man kann es jetzt auch von hinten lesen. Aber ja, so wie ich es geschrieben habe, würde es sozusagen meinem inneren Ansatz auch folgen, ne, wenn man mit dem ersten beginnen würde. Ich habe mich natürlich auch immer tiefer hineingeschrieben, weil die Bände sind ja nicht vorher genau konzipiert gewesen, sodass ich genau wusste, worauf das jeweils hinausläuft. Das hat sich natürlich auch beim Schreiben ergeben. Und auch der dritte Band jetzt, Wild nach einem wilden Traum, ist eigentlich auch ein bisschen eine Auseinandersetzung mit den Fragen, die auf mich zugekommen sind nach den ersten beiden Bänden, die auch von außen so an mich herangetragen worden sind, eben übers autobiografische Schreiben. Da ist das praktisch noch mal so hineingekommen. Das habe ich beim allerersten wahrscheinlich noch nicht so sehen können, auch wenn ich ungefähr wusste, welche Stimmung, welche Atmosphäre da so stattfinden soll. Aber dass das jetzt auch so stark noch mal ums Schreiben ging und auch ja quasi wie so eine Verabschiedung auch vom eigenen Projekt ist, das hat sich natürlich jetzt beim dritten noch mal so stark ergeben. Ja.
Kommen wir doch noch mal zurück auf diesen Soldaten, den das Mädchen da im Wald trifft und der bei dieser Gelegenheit zu dem Mädchen sagt, alle Schriftsteller sind einsam und unglücklich, worauf sie entgegnet, ich bin anders. Ich kann glücklich sein und trotzdem schreiben. Julia Schoch, würden Sie sagen, dass Ihnen das gelungen ist, schreiben und dennoch glücklich werden?
Naja, ich arbeite immer noch dran, ne? Das ist eine Haltung in dem Buch oder eine Meinung so zu diesem Thema. Und ich glaube, alle 3 Bücher bestehen immer daraus, dass man zu jeder solcher Aussagen immer wieder eine Gegenaussage finden kann und dass das immer wieder konterkariert wird und dass nichts endgültig ist. Und das ist für mich so eine Form auch von Gerechtigkeit im Schreiben. Ja, dass man nicht sagt, so ist die Welt, sondern ich versuche immer Figuren auch zu finden, die dann wieder eine Gegenaussage irgendwie kassieren oder so. Und naja, ich, Ich bemühe mich zurzeit. Es ist ganz gut.
Das freut uns zu hören und wir bedanken uns sehr für den Besuch im Studio. Julia Schoch war bei uns. Wir haben gesprochen über ihren Roman Wild nach einem wilden Traum. Der ist bei DTV erschienen. 176 Seiten, kosten 23 Euro. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Tschüss.
Danke. Tschüss.